Um die 25 Milliarden Euro. So viel will Finanzminister Lindner im Haushalt 2025 sparen. Am Donnerstag mussten die Ministerien jeweils sagen, wo sie bei sich Einsparmöglichkeiten sehen. Und da hat sich schon gezeigt, der nächste große Ampelstreit, der steht an. Darüber habe ich mit meinem Kollegen in Berlin, Paul-Anton Krüger, gesprochen. Er sagt, dass die Ampel daran scheitert, ist nicht ausgeschlossen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Gefühlt hat die Ampel ja gerade erst den Haushaltsstreit beendet und nach vielen Diskussionen den Haushalt 2024 beschlossen. Die Ampelkoalition musste da ja erheblich nachbessern, nachdem ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ihre komplette Planung zerschossen hatte. Kurze Erinnerung. Das Gericht hat geurteilt, dass das Geld, das die Regierung ursprünglich mal zur Bekämpfung der Corona-Krise aufgenommen hatte, nicht anderweitig verwendet werden dürfe. 17 Milliarden Euro haben da auf einmal gefehlt. Und das Motto war sparen. Auch wenn Finanzminister Christian Lindner das in seiner Bundestagsrede im Januar lieber anders ausgedrückt hat.
Ich spreche nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt.
Wie Lindner den Haushalt 2025 nennen wird, das wird sich dann in den kommenden Monaten zeigen. Denn genau der steht jetzt an und muss erarbeitet werden. Und schon jetzt ist klar, Lindner hat einen Sparkurs vorgegeben. Um die 25 Milliarden Euro. So groß ist die Haushaltslücke, wenn Lindner die Schuldenbremse einhalten will. Seine Ministerkollegen hatten bis Donnerstag Zeit, um zu sagen, wo sie Geld in ihrem Ressort einsparen wollen. Und sparen müssen quasi alle, mit Ausnahme des Verteidigungsministers Boris Pistorius. Und nicht alle haben beim Sparen bereitwillig mitgemacht. Nehmen wir zum Beispiel mal das Außenministerium. Laut Finanzplan von Lindner liegt das Budget für Annalena Baerbock im kommenden Jahr bei 5,1 Milliarden Euro. Und die hat einen Bedarf von 7,3 Milliarden Euro angemeldet. Noch viel Gesprächsbedarf also. Anfang Juli soll das alles geklärt sein. Dann, so ist der Plan, kommt der Haushalt 2025 ins Kabinett. Droht also jetzt der nächste große Ampelstreit? Das wollte ich von Paul-Anton Krüger wissen. Er berichtet über die Bundesregierung aus Berlin. Paul-Anton, nehmen wir uns mal exemplarisch das Außenministerium. Zwischen dem angemeldeten Bedarf und der Vorgabe aus dem Finanzministerium liegen ja mehr als 2 Milliarden Euro. Zeigt sich da im Kleinen, was die Ampel im Großen die nächsten Monate beschäftigen wird?
Das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil die Bundesaußenministerin Frau Baerbock begründet ja ihre Forderungen mit den Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg. Und es gibt viele Politikerinnen bei SPD und Grünen, die finden, dass man aufgrund der Situation in der Ukraine eigentlich die Schuldenbremse aussetzen müsste, um zusätzliches Geld zur Verfügung zu haben, um diese Herausforderungen da zu bewältigen. Baerbock hat neulich im Bundestag gesprochen von einem Sicherheitshaushalt, den das Land brauche, in dem Ausgaben für innere und äußere Sicherheit zusammengedacht werden. Das ist teilweise sehr zersplittert. Über die Einzelpläne auch die Zuständigkeiten, wenn es um hybride Bedrohung oder die hybride Kriegsführung Russlands geht, angefangen von Desinformationskampagnen über Cyberattacken, bis hin zu irgendwelchen Dingen, wie jetzt zum Beispiel die Störung des Luftverkehrs durch GPS-Jammer. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen in einen größeren Kontext gehören.
Der Ukraine-Krieg, ganz ähnlich argumentiert ja auch die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Auch die muss ja sparen, hat aber schon gesagt, Entwicklungshilfe, da geht es ja eigentlich auch immer um geostrategische Interessen, eben Stichwort Ukraine-Krieg. Wie siehst du das denn? Wird da auch am falschen Ende gespart?
Also wenn man sich die Beträge anschaut und den Gesamthaushalt, der jetzt 2024 478 Milliarden umfasst, sind das natürlich kleine Beträge, wo man sagt, irgendwie, das richtet am Ende wahrscheinlich einen relativ großen Schaden an. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass in vielen Ressorthaushalten die Mittel eigentlich gebunden sind. Also gerade da, wo viel Geld drin ist, nämlich vor allem im Sozialhaushalt, ist ein Großteil eben davon durch gesetzliche Vorgaben festgelegt. Da kann Hubertus Heil gar nicht einsparen, außer er würde zum Beispiel jetzt, wie das von der FDP gefordert wird, die Berechnungsformel zum Beispiel beim Bürgergeld ändern. Aber in vielen Etats ist ein Großteil der Mittel einfach gebunden. Das ist beim Auswärtigen Amt auch so, dass die zum Beispiel Personal oder der Unterhalt der Botschaften, das ist von vornherein mal weg. Und dann sind natürlich die Spielräume, wenn da 2 Milliarden wegfallen bei einem Haushalt von etwa 7 Milliarden, werden dann natürlich sehr viel enger.
Viele Etats. Schauen wir noch auf einen, nämlich den vom Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der hat angemeldet, dass er gerne 6,5 Milliarden Euro mehr will fürs kommende Jahr. Und da hört man jetzt weniger Widerspruch. Was hältst du denn von dieser Prioritätensetzung im Haushalt?
Also es ist ja so, dass Pistorius als einziges Ministerium nicht sparen muss. Der Haushaltsansatz, den das Bundesfinanzministerium vorgegeben hat, liegt ungefähr auf der Höhe des Haushalts 24. Und Boris Pistorius hat den Ampelfraktionen gesagt, er braucht 6,5 Milliarden mehr für 25, weil er unter anderem schauen muss, dass er das NATO-Ziel von 2% Verteidigungsausgaben von der Wirtschaftsleistung einhalten muss. Das hat ja auch der Bundeskanzler zugesagt. Von daher wird der Druck relativ groß sein, bei ihm zumindest nicht weiter zu streichen. Insgesamt ist es wie gesagt so, dass, glaube ich, viele bei SPD und Grünen finden, dass man die Schuldenbremse nochmal aussetzen muss über den Weg, dass man eben eine Haushaltsnotlage erklärt. Und das werden halt jetzt sehr intensive, zähe Verhandlungen werden.
Du hast gerade schon gesagt, Aussetzung der Schuldenbremse. Die FDP will das auf gar keinen Fall. Die will die Schuldenbremse einhalten. SPD und Grüne könnten sich das vorstellen. Wie realistisch ist es denn, dass die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt werden könnte?
Also ich glaube nicht, dass, wenn sich nicht grundlegend nochmal was ändert, zum Beispiel an der Lage in der Ukraine oder Russland einen weiteren Krieg anfängt, dass man eine hinreichende Begründung findet. Der Bundesfinanzminister hat da eben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Corona-Töpfen im Rücken, das sehr hohe Anforderungen stellt für die Aussetzung der Schuldenbremse und die Erklärung dieser Notlage. Also nicht vorhersehbar, und dann muss es auch auf der Einnahmenseite wirken, die Notlage beziehungsweise eben erhebliche Mehrausnahmen des Staates erforderlich machen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen nochmal 4 oder 5 Milliarden für die Ukraine zusätzlich zum Beispiel, wäre schon die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht da mit einhergeht, wenn man sagt, das ist ein erheblicher Mehrbedarf.
Eine weitere Alternative, um die Schuldenbremse zu umgehen, wäre ja ein erneutes Sondervermögen, wie das ja bei der Bundeswehr auch gemacht worden ist, Stichwort 100 Milliarden. Dafür bräuchte es aber dann die Union, die da mitmacht, weil man das sonst ja nicht ins Grundgesetz schreiben kann. Also auch der Weg ist eher unrealistisch, oder?
Also mutmaßlich ist das noch das Einzige, wo man sozusagen eine Regelung finden könnte, die es erlaubt, zumindest in Teilen die Schuldenbremse zu umgehen. Ich könnte mir bei Verteidigung vorstellen, dass da Verhandlungen mit der Union möglich sind. Auf der anderen Seite beschwert sich die Union ja schon jetzt darüber, dass die Ampelkoalition Dinge aus dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr finanziert, die da ursprünglich nicht vorgesehen waren, also nicht ausschließlich zur Beschaffung von Rüstungsgütern verwendet. Und warum sollte Friedrich Merz der Koalition ein Jahr vor der Bundestagswahl aus dieser Haushaltslage hinaushelfen? Gibt andere Ideen, einen Klimafonds aufzulegen. Es gibt Ideen von Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister, einen Strukturfonds für Infrastruktur nochmal zu machen, von dem es jetzt aber heißt, der soll hauptsächlich aus privatem Kapital bestückt werden. Also das sind so Ideen, die im politischen Raum sind. Da gibt es eine Debatte darüber, aber ich weiß nicht, ob das in dieser Legislaturperiode noch eine realistische Option ist, wirklich.
Anfang Juli soll das ja dann ins Kabinett, also der Haushalt 25, mal nach vorne geblickt. Steht uns da wieder so ein monatelanger Ampelstreit bevor?
Also, dass es den Streit geben wird, das zeichnet sich ja schon ab und das ist auch erwartet worden. Die Frage ist, wie er ausgetragen wird, ob es dem Bundeskanzler vor allem gelingt, die Wünsche, die jetzt da aus den Ressorts kommen, auf diskrete Art und Weise auch mit dem Bundesfinanzministerium zu verhandeln. Das ist ja beim letzten Mal schon so gelaufen, dass quasi der Bundeskanzler bei vielen Gesprächen beteiligt war, die der Finanzminister dann geführt hat, auch um da eine Disziplin herbeizuführen. Es ist damals Scholz und Habeck nicht gelungen, Lindner nochmal zu überzeugen von der Notwendigkeit, die Schuldenbremse auszusetzen. Dieser Druck wird natürlich jetzt für 2025 nochmal mindestens genauso hoch sein. Aber ich kann mir auch im Moment nicht vorstellen, dass das Bundesfinanzminister Lindner dem nachgibt.
Und lieber die Ampel sprengt?
Ich glaube, das ist anders als das 12-Punkte-Papier der FDP, über das in den vergangenen Wochen viel gesprochen worden ist, tatsächlich etwas, wo eine gewisse Gefahr besteht, dass man am Ende nicht zueinander findet und dann eben andere politische Lösungen suchen muss. Das wäre in dem Fall dann wahrscheinlich eine Übergangsregierung in Form einer großen Koalition oder sogar eine Minderheitsregierung aus SPD und Grünen. Also da sind wir noch lange nicht, aber das ist bestimmt der Knackpunkt für die Koalition, und niemand in der Koalition sagt, das wird leicht werden, sondern alle, mit denen man dort spricht, sagen, das werden wahrscheinlich die schwersten Haushaltsverhandlungen, die wir jeweils geführt haben, schlichtweg, weil einfach jetzt nochmal ein Sparvolumen von 25 Milliarden ansteht und das muss halt irgendwo reingeholt werden.
Paul Anton, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Vielen Dank.
Seit mehr als 6 Monaten dauert der Nahostkrieg jetzt schon an. Zehntausende Zivilisten sind dabei ums Leben gekommen und im Moment wird intensiv über eine Waffenruhe verhandelt. Am Donnerstagmittag haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu miteinander telefoniert. Das hat der Regierungssprecher mitgeteilt. Im Gespräch sei über die mögliche Freilassung aller Geiseln gesprochen worden. Auch wie die humanitäre Lage für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen verbessert werden könne, habe Scholz angesprochen. Aber einer Waffenruhe scheint man nicht näher zu kommen. Die Hamas lehnt das derzeitige Angebot Israels wohl eher ab. Die EU will ja seit einiger Zeit die illegale Migration beschränken, indem sie Abkommen mit Drittstaaten schließt. Der Deal da, die EU zahlt Geld und die Partnerländer kümmern sich darum, dass Geflüchtete nicht in die EU kommen. Bisher gibt es solche Deals bereits mit Türkei, Tunesien, Mauretanien und Ägypten. Und jetzt auch mit Libanon. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war deswegen am Donnerstag in Beirut. Im Gepäck 1 Milliarde Euro. Der EU-Deal wird von Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiert. Human Rights Watch hat zum Beispiel davon berichtet, dass libanesische Behörden syrische Geflüchtete willkürlich festgenommen, gefoltert und nach Syrien zurückgeschickt hätten. Inzwischen hat den Bayern ja schon der 3. Kandidat für den Trainerposten abgesagt. Meistertrainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen, abgesagt. DFB-Coach Julian Nagelsmann, abgesagt. Und am Donnerstag hat auch der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, Ralf Rangnick, den Bayern, abgesagt. Wer bleibt denn da überhaupt noch übrig auf dem Trainermarkt? Als 60-Fan könnte ich ein paar Ex-Trainer des TSV 1860 München empfehlen. Natürlich ganz ohne böse Hintergedanken an ein trojanisches Pferd. Ernsthaftere, mögliche Kandidaten können Sie in dem Text meiner Kollegen aus dem Sport nachlesen. Link dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.